Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Laura Kingston und schön, dass Sie wieder dabei sind und mit mir nach Griechenland reisen. Da bleiben wir erstmal eine ganze Weile und zwar bis zu den Nachrichten um 12. Erst geht's nach Thessaloniki, auf einen der sogenannten Laiki, also Wochenmärkte. Und dann kosten wir Honig von der Insel der Götter. Klingt ein bisschen wie ein Gedicht, schmeckt vielleicht auch so, aber wir besuchen wirklich Imker auf der Insel Kreta. Um 12 dann wie immer die Nachrichten und dann ziehen wir uns ein kleines bisschen zurück ins stille Kämmerlein. So soll es Annette von Droste-Hülshoff gemacht haben, und zwar am Bodensee. Warum sich Flamingos gerade im Westmünsterland so wohlfühlen, erfahren wir danach. Und ganz zum Schluss, da feiern wir den Frühling in Valencia. Musikalisch sind wir schon in Griechenland angekommen mit dem Stefan Tsapis Trio. Und jetzt reisen wir nach Thessaloniki oder wie die Griechen selbst sagen, Saloniki. Und zwar an einen Ort, der laut ist und wuselig und manchmal vielleicht auch ein bisschen chaotisch. Die Laiki, übersetzt der öffentliche Markt, ist mehr als das, was der Name sagt. Für viele Einheimische ist das Treffpunkt für jegliche Kommunikation und Begegnung. Da erfährt man, was alles im Viertel passiert, Freundschaften entstehen, Händler tauschen ihre Meinung aus mit den lokalen Anwohnern. Und die Preise variieren, je nachdem, wie sehr und wie lange man sich kennt und liebt. Meine Kollegin Marianti Milona wohnt in Thessaloniki und nimmt uns mit auf ihre Laiki.
Kilometerweit erstreckt sich die Laiki meines Viertels, der öffentliche Wochenmarkt auf der Odos Halkidiki, der Halkidiki-Straße. Mindestens einmal die Woche kommen dort alle Gemüse- und Obstbauern mit Käse-, Oliven- und Fleischhändlern der Region zu einem Verkaufsmarathon ohnegleichen zusammen. Hier, alles frisch. Für ein perfektes Gemüsegericht nur die besten Zucchinis. 1,30 Euro die Dame. Haben Sie zufällig 20 Cent klein? Nur wenige Schritte weiter hinter dem Zucchini-Verkäufer begrüßt mich schon der nächste Händler mit weiteren Gemüsesorten. Am liebsten würde ich ja alles kaufen. Frisch und lecker lachen mich die sonnengereiften Lebensmittel an, inspirieren mich zu neuen Gerichten, regen die Magensäfte an und eigentlich möchte ich bei so viel Lebensfreude durch Lebensmittel gar nicht aufhören, über Essen nachzudenken. Kalimera! Gurken, 3 Gurken, 1 Euro hier. 1 Euro für 3 Gurken. Kommen Sie her. 10,80 Euro macht das insgesamt. So ruft ein Gurkenhändler. Die Szenerie aus bunten Gemüse- und Obstständen und lauten Marktverkäufern erstreckt sich über 2 Kilometer weit. Es rascheln die Tüten, es klingen die Geldmünzen, während die Landwirte lauthals um die Aufmerksamkeit der Kundinnen und Kunden buhlen. 500 Gramm Reis, bitte. Efraristo, vielen Dank. Tut, tut, klingen die Tasten der elektronischen Kassen. Sie möchten Möhren? Hier, die Tüte, für 1 Euro, bitte. Woher kommen die Avocados? Sind die aus Kreta? Ja, genau, sie stammen aus Hanya auf Kreta und sind köstlich, Mädels. Greift nur zu. Und da ist auch Yorgos von der Hühnerfarm. Der verkauft Hähnchenfleisch aus eigener Tierhaltung, seitdem er 15 ist. Zunächst mit den Eltern und später allein. So wie auch der 60-jährige Gemüsemann Sotiris, der gegenüber von ihm steht. Der arbeitet dort seit seinem 17. Lebensjahr. Angefangen hatte auch er mit seinem Vater. Und jetzt will auch er schon bald in Rente gehen. Das Schwere an seinem Job sei die Arbeit auf dem Feld, sagt er. Auf der Laiki zu stehen und zu verkaufen, sei dagegen ein wahres Vergnügen.
Ich verkaufe hier nur selbst angebautes Gemüse, je nach Jahreszeit, Radieschen, Blumenkohl, Weißkohl und vieles mehr. Mein Hof ist außerhalb von Thessaloniki in Epanomi, gut 25 Kilometer von hier in südlicher Richtung. Ich mache alles selbst, säen, ernten, verkaufen. Das kostet 2,50 Euro die Dame.
Eine Dame reicht ihm ein paar Münzen hin. Es macht Ratsch und schon reißt Sotiris den Zettel mit der Rechnung vom Kassenautomat ab.
Sehen Sie die Rechnung? Sagen Sie unserem Ministerpräsidenten Mitsotakis und allen anderen Zweiflern nur Bescheid. Auch auf dem Wochenmarkt wird bei uns korrekt abgerechnet. Und Sie hier, für 2,50 Euro hat die Dame eingekauft. Sie gibt mir aber nur 2,20 Euro. Auch gut. Ich schenke ihr die 30 Cent. Das kannst du gerne so aufnehmen und weitererzählen. Hast du das aufgenommen? Gut gemacht. Ein Live-Interview. So muss das sein.
Ich frage eine Dame am Stand, ob sie immer auf die Laiki zum Einkaufen kommt.
Ich kaufe immer bei den gleichen Händlern ein. Das ist Vertrauenssache. Sotiris macht mir gute Preise. Er weiß, dass die meisten von uns nicht wohlhabend sind.
Sag ja alles. Sag ja, bei wem du immer zum Einkaufen kommst, ruft Gemüsemann Sotiris über den Stand hinweg. Dann ist Sotiris schon bei der nächsten Kundin. Sie möchte Krautwickel zubereiten. Er erklärt ihr, wie das Gericht am besten gelingt und scherzt mit ihr eine Weile herum.
Du hast mir zu viel Geld gegeben. Hier, nimm dein Restgeld zurück. Du bist ja völlig verwirrt. Bist wohl nicht gewöhnt, Interviews zu geben, was? Du musst jemanden wie mich fragen, der ja so erfahren darin ist.
Die Frau lacht. Sarkasmus, Selbstironie und Scherze gehören wie selbstverständlich zu den Verkaufsstrategien auf den Laikes, den griechischen Wochenmärkten. Niemand hier nimmt etwas persönlich. Man trifft sich zum Einkaufen bei guter Laune und möchte in Kontakt mit anderen treten. Mal durch ernste Gespräche oder mit kleinen Späßen und gegenseitigem Necken. Die Händler wissen das und fordern ihre Stammkundinnen und Kunden mit lustigen Geschichten heraus. Wer hier etwas persönlich nimmt, ist selbst schuld.
Ja, natürlich. Alle Lebensmittel sind hier wirklich günstiger als anderswo. Sie finden mich immer hier. Ich kaufe immer so viel, wie ich für eine ganze Woche brauche.
Ich wende mich wieder dem Gemüsemann Sotiris zu. Doch der bittet mich um ein wenig Geduld.
Kleinen Augenblick bitte. Ich möchte dieser Frau etwas geben. Sie kriegt jedes Mal etwas von mir umsonst, weil sie behindert ist und im Rollstuhl sitzt. Drück mal auf die Pausentaste.
Sotiris läuft um seinen Stand herum und reicht der jungen Dame etwas Gemüse.
Ist dir Blumenkohl heute recht oder möchtest du etwas anderes haben?
Die Frau heißt Maria und ist über alles glücklich, was sie umsonst kriegen kann. Später spricht sie ganz offen mit mir darüber. Sie erklärt, dass sie die Lebensmittel nicht nur für sich, sondern auch ehrenamtlich für einen städtischen Behindertenverein einsammelt.
Für uns Menschen mit Behinderung sind die Laikes ungemein wichtig. Nicht nur, weil wir dort günstiger einkaufen können, sondern auch, weil der Zugang viel leichter ist als in einem Supermarkt. In Griechenland ist der Gang zum Supermarkt ein Abenteuer. Ach, nimm mich doch mit nach Deutschland. Ich kann mich dort sicher freier und ungehinderter bewegen im Vergleich zu hier.
Vielleicht nicht heute, weil ich 3 Mal in der Woche zur Laiki gehe. Ihr letzter Satz ist eher scherzhaft gemeint, auch wenn sich viel Wahres dahinter verbirgt. Aber nicht nur für behinderte Menschen sind die Wochenmärkte überlebenswichtig, erklärt mir Maria.
Die Laikes helfen Menschen, denen es finanziell nicht gut geht. Das ist eine ganz wichtige Funktion, die sie einnehmen. Es gibt Lebensmittel, die sich die Menschen hier nicht mehr leisten können. Wohlhabende, aber auch die Ärmsten der Armen sind hier zu finden. Gerade sie können sich hier die Taschen mit Gemüse und Obst füllen, das leicht beschädigt ist. Das ist ja alles immer noch frisch.
Beim Fischhändler treffe ich auf den 74-jährigen Dimitri. Er lässt sich auf der Laiki von seiner Nase leiten. So beschreibt er es mir.
Ich lief gerade eben die Straße hier hinunter, als mir der Fischgeruch entgegenkam. Ich liebe Fisch, der Duft macht mich ganz trunken. Ich bin montags immer auf dem Wochenmarkt und immer bei den Händlern, die freundlich zu mir sind und von denen ich glaube, dass sie die besten Lebensmittel haben. Vor allem die Fischhändler, weil ich immer viel Fisch einkaufe. Ich gehe meistens in den späteren Stunden, dann reduzieren sie die Preise. Und es kommt auch vor, dass sie mir etwas schenken. Nimm noch diesen Fisch dazu, sagen sie, weil ich Stammkunde bin.
Und eines darf nicht unerwähnt bleiben. Die Laikes in Griechenland sind wichtige Informations- und Kontaktbörsen. Hier trifft man Freunde, die man nicht mehr so leicht besuchen kann. Vor allem für ältere Menschen sind die Wochenmärkte ein Motivationsgrund, um überhaupt vor die Tür zu gehen. Hier sprechen sie über ihre Sorgen, von ihren gesundheitlichen Problemen oder vom Zwist mit der Verwandtschaft. Nicht zuletzt auch über ihre finanziellen Sorgen schütten sie bei den Händlern ihr Herz aus. Das bestätigt mir auch der 74-jährige Dimitri, der alleine lebt.
Ich sehe hier meine Bekannten, Nachbarn und Freunde. Wir reden dann über Aktuelles in der Politik oder wie wir in diesem Monat über die Runden kommen wollen. Die Rentner erzählen, sie warten auf ihre Rente. Die Arbeitnehmer hoffen, dass sie pünktlich bezahlt werden. Man spricht offen darüber, was man sich nicht mehr leisten kann, weil alles so teuer geworden ist. Und manchmal verlieren wir den Überblick über die konsequent anwachsende und unkontrollierte Preispolitik.
Die Beziehungen, die in all den Jahren zwischen Händlern und Kunden entstanden sind, basieren auf Vertrauen. Nicht selten sehen sich die Händler in der Rolle des Priesters oder Beichtvaters wieder. Nicht mal in der Kirche ging es so vertrauensvoll zu, scherzt Fleischhändler Yorgos. In einer touristisch wichtigen Stadt wie Thessaloniki besuchen aber auch viele fremde Gäste die Laiki. Oder junge Menschen wie Isa, die aus Stuttgart angereist ist.
Also ich komme tatsächlich aus Thessaloniki, deswegen kenne ich das schon von klein auf. Also es ist immer ein bisschen chaotisch, aber ich finde so auf einer familiären Atmosphäre chaotisch. Also es ist schön, wenn man es kennt. Vielleicht ist es ein bisschen befremdlich, wenn man das erste Mal da ist. Also mein Freund ist gerade ein bisschen überfordert, glaube ich, mit allen Eindrücken. Aber ich finde es schön.
Isa ist halbe Griechin und besucht gerade ihren Großvater, der in diesem Stadtviertel lebt. Heute möchte sie einkaufen, um für ihn zu kochen.
Ich finde, dass es hier viel offener zugeht. Man kann auch verhandeln. Man kann auch irgendwie die Gerüche viel intensiver wahrnehmen. Also es fühlt sich einfach viel lebendiger an, das Gefühl, wenn man hier auf der Lake hier ist. Also sehr fruchtig, sehr frisch. Viele Zitronen, Erdbeeren. Ich freue mich sehr, die jetzt gleich auch zu essen. Genau, also alles sehr, sehr lokal, aber gleichzeitig auch sehr inspirierend.
Und die Fische, riecht man die auch?
Die riecht man sehr weit, ja, aber sie schmecken da trotzdem gut. Also sie riechen vielleicht erstmal stark, aber sie schmecken sehr lecker.
Ich entdecke an diesem Tag aber auch etwas ganz Ungewohntes auf der Laiki. Drei junge Musiker haben an diesem sonnigen Vormittag eine kleine Nische zwischen den Marktständen gefunden und dort zu spielen angefangen. Mit Gitarre, Violine und Bouzouki zaubern sie ein Lächeln auf den Gesichtern der Passanten und treiben die Einkaufslaune noch weiter an. Auch bei mir hat es einen Effekt gezeigt. Ich habe mehr eingekauft, als ich für diese Woche eigentlich brauche. Aber das macht nichts. Ich werde meiner älteren Nachbarin etwas davon abgeben. Dann habe ich auch für die nächste Woche einen guten Grund, wieder beim Gemüsehändler Sotiris oder Yorgos vorbeizuschauen und kann am Fischstand ganz sicher wieder den freundlichen Dimitri für ein kurzes Gespräch gewinnen.
Maria Varianti Milona war für uns auf einem klassischen griechischen Markt. Und von da aus geht es gleich zu einem Ort, wo ein wichtiges Produkt der griechischen Küche hergestellt wird. Ja, und mit diesem kretischen Volkslied sind wir ja auch schon mitten auf der Insel der Götter gelandet. So wird Kreta wegen seiner atemberaubenden Natur oft bezeichnet. Kreta ist aber auch die Insel der Bienen und damit auch des Honigs. Schon die alten Minoer haben ihn gegessen. Und jetzt spulen wir mal ein paar tausend Jahre nach vorne. Dann sind wir bei Thomas Sambol, der hat den Honig auch probiert.
Wenn Bienen Wert auf eine tolle Aussicht legen würden, dann wären sie wohl von selber genau hier gelandet. Auf einem breiten Felsvorsprung direkt am Meer stehen rund 30 kastenförmige Bienenkörbe im Halbkreis, die meisten honiggelb, andere in blau, grau oder rot. Rundherum wächst wilde Macchia, ein dorniges Gestrüpp aus Kräutern, Ginster, Wacholder und süß duftenden Myrtesträuchern. Im Hintergrund ragt das Ida-Gebirge mit dem fast 2500 Meter hohen Psilorites in die Höhe. Unterhalb der kleinen Anhöhe mit den Bienenkörben leuchtet tiefblau das kretische Meer. Der betörende Duft in der Luft mischt sich mit dem angenehm kühlen Seewind. Ein schmaler, steiniger Fußweg führt hinunter zu einem abgelegenen Sandstrand, an den sich nur selten ein paar Touristen verirren. Hier gibt es eindeutig mehr Bienen. Ein Ort zum Schwärmen eben. Und für Apithano.
Apithano is a marriage of two words.
Apithano ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Dem lateinischen Namen für Bienen, Apis, und dem griechischen Wort für wunderbar, fantastisch. Es geht also um tolle Bienen.
Amazing bees.
Sagt Katharina Leroni, die in diesem Fall weniger von der Aussicht als von ihren Bienen schwärmt. Die wiederum eigentlich rund 20 Kilometer entfernt in Melidoni zu Hause sind, einem Dorf am Fuß des mächtigen Psilorites. Dort betreibt Katharina mit ihrem Mann Dinos und seinem Freund Christos eine kleine Imkerei.
Dinos and Christos, two childhood friends.
Dinos und Christos sind seit ihrer Kindheit befreundet. Das Imkern war für sie zuerst nur ein Hobby. Aber dann haben sie sich in die Bienen verliebt.
Because they have love with the bees.
Und heute haben wir die Imkerei, produzieren Honig und haben das kleine Museum, um den Leuten etwas über Bienen zu erzählen und die Honigproduktion zu erklären.
To learn for the bees and for the honey production.
Am Anfang hatten sie nur 5 Körbe, erzählt Katharina, während sie durch die Imkerei in Melidoni führt, die von außen fast wie eine Taverne wirkt. Unter großen Sonnenschirmen und Olivenbäumen können sich die Besucher nach der Besichtigung im Garten noch einen griechischen Joghurt mit dem hauseigenen Honig gönnen oder auch einen Rakomelo, den typischen kretischen Honigschnaps. Aus den ursprünglich 5 Körben sind inzwischen 250 geworden, die über die ganze Insel verteilt sind. Und aus dem Hobby ist für das junge Paar und ihren Kompagnon, die alle in den 30ern sind, ein mehr oder weniger einträglicher Beruf geworden.
It's not enough for survive because it's a very expensive job.
Es reicht nicht zum Leben. Es ist ein teurer Job und man muss viel investieren. Aber wir drücken die Daumen und hoffen, dass es sich jedes Jahr ein bisschen mehr lohnt.
We cross our fingers and we hope. Year by year we fix a better factory, a better business.
Mit ihrer Energie und ihrer Leidenschaft für Bienen sollte das für Katharina und Co. schon klappen. Eifrig schwirrt sie durch das Museum, beantwortet auf den kostenlosen Besichtigungstouren geduldig alle Fragen der Besucherinnen und Besucher und erzählt immer wieder die Geschichte der Bienen auf Kreta, manchmal auch mehrmals am Tag.
We have big areas with herbs.
Wir haben große Gebiete mit Kräutern, kretischen Kräutern. Wir haben Thymian, Oregano, Rosmarin und Malotira. Malotira ist ein kretisches Kraut. Hier können Bienen eine lange Zeit Pollen sammeln, von März bis Ende November. Sie finden genug Pollen und Nektar da draußen.
And of course we have very short winter. We have snow only on the mountains.
Und wir haben nur sehr kurze Winter. Schnee gibt es eigentlich nur in den Bergen. Für Bienen könnte das kaum besser sein. Deshalb gibt es auch schon ungefähr 4000 Jahre Bienenhaltung auf Kreta.
We have about 4000 years history of beekeeping in Crete.
Wer das nicht glauben mag, dem zeigt Katharina im Museum die Nachbildung eines Schmuckstücks aus der Zeit der Minoa, dem sagenumwobenen Seefahrervolk um den mythischen König Minos, das einst auf Kreta zu Hause war. Die Brosche wurde bei Ausgrabungen in Madia, einem kleinen Dorf in der Nähe der Inselhauptstadt Heraklion, gefunden und wird auf 2000 vor Christus datiert.
It is gold. Represent two bees.
Das ist Gold. Man sieht zwei Bienen, die mit ihren Beinen ein kleines Stück Wachs festhalten. Und aus dem Mund kommt ein Tropfen Honig. Das ist ein Symbol, weil die Bienen ihre Nahrung von Mund zu Mund austauschen, um Honig zu produzieren.
So it was like a symbol. And the other one, it is also gold. Very, very small.
Und auch dieses Stück hier ist Gold. Sehr, sehr klein, etwa 3 Zentimeter groß. Das wurde in Elefferna gefunden, einem kleinen Dorf in der Region Retimno. Es sieht aus wie eine Blume, wie eine Lilie mit einer Biene drin, als wenn sie dort Nektar sammeln würde. Und wenn wir es umdrehen, haben wir auf der anderen Seite eine Königin und eine halbe Biene darunter.
It was like a bee goddess and it is from 2700 before Christ.
Das zeigt so etwas wie eine Bienengöttin. Das wurde 2700 vor Christus gemacht. Das ist richtig alter Schmuck, der aber viele Informationen enthält. Über die Bienen, über die Menschen damals. Sie wussten damals schon, dass Bienen sehr, sehr wichtig sind.
Warum aber stehen in Katharinas Museum bloß diese riesigen Blumentöpfe mit Deckel herum? Typische Touristenfrage, mag sie gerade denken, und erklärt ein weiteres Beispiel minoischer Hochkultur. Denn diese vermeintlichen Blumentöpfe sind antike Bienenkörbe, die aus Ton geformt und bis ins 20. Jahrhundert verwendet wurden. Eine uralte inseltypische Bauform, also die Kreter Fraski nennen.
We have small entrance down, only for the bees down there.
Wir haben nur einen kleinen Eingang für die Bienen. Und über der Tür gibt es noch ein kleines Loch sowie ein Fenster. Dort strömt frische Luft rein. Drin sind Holzrahmen angebracht, um den Bienen das Wabenbauen zu erleichtern und die Waben leichter herauszuholen. An den Seiten sind Griffe. Fraski ist der erste Bienenstock, den man hochheben und wegtragen kann. Man kann damit zu verschiedenen Orten gehen, um verschiedene Arten von Blüten und Kräutern zu sammeln. Imker sind Nomaden. Wir nutzen die ganze Insel für unsere Bienen.
So here in Crete, beekeepers they can travel in all of the island.
Katharina, Dinos und Christos sind buchstäblich Tag und Nacht für ihre Bienen im Einsatz. Auf diese Weise produzieren sie inzwischen rund 3 Tonnen Honig pro Jahr. Und den kann man bei ihnen natürlich auch gerne mal kosten. Besucherin Lorraine aus Belgien hat ihr Probierstäbchen in einen besonders hellen Honig eingetunkt und ist gleich auf den Geschmack gekommen.
C'est incroyable, comme on sent vraiment la fleur de thym.
Unglaublich, wie man wirklich die Thymianblüten spürt. Man hat das Gefühl, dass man den Honig in den Mund nimmt und den Thymian schmeckt. Das ist wirklich, wirklich gut. Die Aromen sind unglaublich. Die Düfte von Kreta sind viel besser als die von Belgien. Das ist, als wenn man in einem Garten spazieren gehen würde.
C'est comme si on se balade dans le jardin, on walk into a garden.
Okay. Yeah. Thank you.
Amazing.
Als nächstes nimmt Lorraine eine Kostprobe von einer Honigmischung aus Thymian, Kräutern und Koniferen, einer Nadelbaumart. Dieser Mix ist deutlich dunkler und dickflüssiger und soll sogar Bauchweh lindern. Sowas Ähnliches hatte Lorraine auch schon gehört.
In Belgien machen wir heiße Milch mit Honig, wenn wir krank sind. Und dieser ist top dafür. Das ist der Honig für den Winter.
This is the honey for winter.
Und dann nimmt Lorraine auch noch einen Löffel Honig vom Johannisbrotbaum. Aber dessen sehr süßen, kräftigen Geschmack mag sie nicht so gerne.
Very different. It's celui-là que j'aime le moins.
Katharina nimmt's gelassen. Die Vielfalt der Düfte und Geschmäcker sei eben typisch für Kreta, sagt sie. Und zitiert ein altes Sprichwort. Wenn Bienen auf den Psilorites fliegen, den höchsten Berg der Insel, dann würden sie denken, dass es so ein Eiland nicht nochmal auf der Welt gäbe. Katharinas Lieblingsspruch stammt allerdings von Einstein.
If someday the bees disappear,
wenn die Bienen aussterben, dann wird 4 Jahre später alles Leben auf diesem Planeten aussterben.
We have 4 years life on planet.
Deshalb lohnt sich für Katharina, Dinos und Christos die harte Arbeit als Imker auf Kreta. Inzwischen bekommen sie sogar ein bisschen Fördergeld von der EU aus Brüssel. Viel wichtiger ist Katharina aber etwas anderes.
The bee farmers work, but the other people, they don't help.
Imker machen ihren Job, aber vielen Leuten sind Bienen egal. Auch deshalb gibt es diesen Ort hier, um zu erklären und zu lehren, damit die Menschen Bienen ein bisschen besser mehr zu schätzen wissen und sie besser schützen. Vielleicht können sie ein paar Kräuter in ihrem Garten pflanzen. Damit können sie den Bienen helfen. Vielleicht sprühen sie dann auch nicht mehr so viele Chemikalien auf ihre Pflanzen. Wir haben auch Schulklassen hier und ich erkläre den Kindern, warum Bienen schützenswert und für uns so wichtig sind. Ich glaube, die Menschen in Deutschland kümmern sich besser um die Bienen.
In Germany they work better there and people they protect with more passion the bees and the populations.
So sieht es Katharina. Junge Leute wie sie halten damit eine ganz alte Tradition auf Kreta lebendig. Davon profitieren auch die Touristen. Und natürlich die Bienen, die, wenn es ihnen denn wichtig wäre, immer wieder neue, fantastische Ausblicke auf dieser Insel genießen können.
Ja, Biene auf Kreta müsste man sein, denke ich jetzt nach diesem Beitrag. Thomas Samboy war für uns auf der griechischen Insel und hat vom Honig gekostet. Für uns gibt es jetzt gleich erstmal die Nachrichten und dann reisen wir an den Bodensee. Da erfahren wir, was die Schriftstellerin Droste Hülshoff inspiriert hat. Wir besuchen Flamingos im Münsterland, um dann wieder in den Süden zu reisen, nach Valencia, wo der Frühling gefeiert wird.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Immer noch mit mir, Laura Kingston. Schön, dass Sie dabei geblieben sind. Davon abgesehen, dass ich jetzt ja sonntags hier mit Ihnen den Sonntagsspaziergang mache, ist für mich dieser Tag so ein Rückzugstag, also wo ich einfach mal alleine sein kann, Kraft sammeln kann, Inspiration finden. Und das ist auch Thema unseres nächsten Beitrags, für den wir an den Bodensee reisen. Philosophen und Dichter lieben ja oft Orte fernab des Trubels. In Meersburg am Bodensee gibt es dafür gleich zwei ziemlich eindrucksvolle Beispiele. Da gibt es zum einen das Fürstenhäusle, das gehört dem Land Baden-Württemberg und ist jetzt heute ein Museum. Und dann gibt es noch einen zweiten Rückzugs- und Sehnsuchtsort. Und der ist seit 200 Jahren in privaten Händen. Trotz allem durfte unser Mitarbeiter Gerd Michalek einen Blick in die geschichtsträchtigen Räume werfen, exklusiv für den Sonntagsspaziergang.
An der Eingangstreppe des Glaserhäusles empfängt mich Gertrud Zender. Die weißhaarige, schlanke Dame im schwarzen Pulli bietet mir freundlich ein paar Filzpantoffeln an. Sie führt mich am Kachelofen vorbei an ihren Schreibtisch mit dem herrlichen Seeblick. Dank der alten Türschlösser wirkt das schmale Haus auf Meersburgs Bergrücken wie ein kleines Schloss.
Für mich war das allererste merkwürdige Erlebnis hier, dass ich, als ich hier reinkam und ich hörte, jetzt mache ich das eben mal vor, ich hörte dieses Geräusch, das man nur hat mit diesen alten Klinken und alten Schlössern. Und das kannte ich von meinem Großvater, der auch in einem alten Fachwerkhaus gelebt hatte und bei dem wir so als kleine Kinder eben durch den Krieg auch dann länger waren. Und das war für mich sofort eine Art Vertrautheit. Und das Merkwürdige ist, ich empfinde das Haus als sehr beschützend und mir irgendwie entsprechend.
Und gleichzeitig ist Gertrud Zender dem Bodensee so nah. Dieses Gefühl verstärkt sich, als wir durch den Garten zur Terrasse gehen, direkt an die Kante zum steilen Weinberg.
Ja, und wenn Sie sich mal setzen, Sie sehen, Sie haben das Gefühl, Sie sind auf dem See. Das ist ganz eigenartig.
Von Einsamkeit hoch über dem See keine Spur. Da ist ja noch die Fähre, die Meersburg mit Konstanz verbindet.
Jetzt zum Beispiel die Fähre, die immer so hin und her fährt. Da sagte mein Mann, Ja, das ist eigentlich wie ein Metronom. Das gibt so eine Art Verbindung zu den Menschen und zu dem Leben. Man steht auch drüber. Und trotzdem hat man doch Kontakt. Ich meine, wenn die Fähre nicht wäre, wäre es schon wieder anders. Ist komisch. Nun hat das Glashäusle immer für die Künstler eine Faszination gehabt. Wenn heute Komponistenfreunde kommen oder so, und die sagen, uns fällt hier immer was ein sofort, wenn man hier ist.
Die Weite des Blicks und der Bodensee zaubern Gertrud Zender auch nach 44 Jahren immer noch ein Lächeln ins Gesicht.
Es ist wirklich ein Traum, wenn man hier immer leben darf auch, so in der Gegenwart des Sees und diese vielen Veränderungen durch das Licht. Man kann das schwer beschreiben. Es ist eine Weite erstmal. Ich mache abends den Klappladen im Schlafzimmer zu, weil der Mond kann dermaßen hell sein, auch heute Nacht. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, war eine ganz klare Nacht, weil hier eben diese große, weite Fläche ist, wo kein Licht ist, wo kein Haus sein kann.
Vielleicht ist das Glashäusle eine Art Kraftquelle, wenn doch seine Wände erzählen könnten, aus dem Leben der Vorbesitzer. Gertrud Zender, Witwe des Dirigenten und Komponisten Hans Zender, hatte das kleine Haus im Jahr 1980 gemeinsam mit ihrem Ehemann entdeckt. Sofort waren sie hingerissen und kauften es von einer Hamburger Rezitatorin, die es wiederum vom damaligen Stadtpfarrer von Meersburg erworben hatte. Davor lebte im Glashäusle 14 Jahre lang das Philosophen- und Schriftsteller-Ehepaar Fritz und Hedwig Mautner.
Er war vorher so eine Berühmtheit wie Reichanitzky in Berlin, ist auch gefürchtet. Also er wollte sich konzentrieren auf seine Sprachphilosophie und hat hier seine Hauptwerke geschrieben bis zu seinem Tod 23. Der Stadtpfarrer des Ortes, der hat sich etwas angefreundet mit Frau Mautner, da war ein sehr gebildeter Herr. Der hat ihr dann aufgrund einer Rentenbasis, nennt man das, glaube ich, hat er das Haus erworben schon 1927. Und er hat dafür gesorgt, dass in diesen Wirren da, ja, es waren hier auch Juden versteckt, Frau Mautner ist 45 bei Kriegsende erst gestorben, dass sie hier überleben konnte.
Ursprünglich vor rund 200 Jahren gehörte das Häuschen dem Glaser von Meersburg, daher auch sein Name. Der betrieb hier eine Weinschenke, die die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff öfters mit ihrem jungen Freund Levin Schücking, einem Literaturagenten, besuchte. Das inspirierte sie zu dem berühmten Gedicht
Die Schenke am See an Levin Schücking. Ist's nicht ein heiterer Ort, mein junger Freund? Das kleine Haus, das schier vom Hange gleitet, wo so possierlich uns der Wirt erscheint, so übermächtig sich die Landschaft breitet?
Doch vorneweg sei gesagt, die Droste hat hier im Glashäusle nur den Wein und die tolle Aussicht genossen und dabei ihre Gedanken schweifen lassen. Sie entdeckte ihren ganz individuellen Rückzugsort, gut einen Kilometer entfernt, ebenfalls auf einem Weinberg, im Jahre 1843, berichtet Birgit Rückert, Leiterin der Schlossverwaltung Salem.
Und dann stand tatsächlich dieses sogenannte Fürstenhäuschen und vor allen Dingen die Weingärten rechts und links davon standen zum Verkauf. Und in einer Auktion hat sie das für nur 400 Taler erworben. Also man hat versucht, das umzurechnen. Das wären um die 12.000 Euro. Und das wäre ein Schnäppchen hier für diese. Und das Anliegen war tatsächlich, dass sie Geld erwirtschaftet mit dem Verkauf der Weintrauben, also zur Weinherstellung. Und das hat sie wohl auch erzielt gleich schon im ersten Jahr.
Das hellrote kleine Haus, das bereits um etwa 1600 erbaut wurde, steht noch heute auf einer Anhöhe in unmittelbarer Nähe zum Meersburger Ortskern. Sein Hauptzweck war für die Dichterin jedoch nicht die Weinernte. Annette von Droste-Hülshoff stellte ihren Schreibtisch und auch ein Klavier, an dem sie komponierte, ins Fürstenhäusle. Dort hatte sie ihre Schreibstube, ihr Schlafzimmer und noch abgetrennt durch einen Vorhang einen Bereich für ihre Kammerzofe.
Dann hat man angestellt, ja, es musste ja irgendwie bewacht werden, man brauchte doch auch männlichen Schutz. Und dann hat man überlegt, ins Dachgeschoss nochmal einen Knecht unterzubringen. Der konnte sich da gar nicht mehr richtig bewegen, der konnte da in diesem Dachgeschoss überhaupt nicht aufrecht stehen.
Die räumliche Enge, das Schlafzimmer misst kaum 6 Quadratmeter, hinderte die Dichterin keineswegs am Gedankenflug. Im Gegenteil, das kleine Haus und seine Traumlage beflügelten ihre Ideen. Sie trat in einen Dichterwettstreit mit dem Freund Levin Schücking und schaffte es über Monate, täglich ein Gedicht zu schreiben.
Sie war doch ein bisschen weg von der Burg, von ihrem Schwager, von ihrer Schwester, von ihrer Familie und hatte hier einen Rückzugsort als Möwennest, Schwalbennest und Dachshöhle. Sie beschreibt eben auch dieses Gebäude hier. Von unten, das ist jetzt dieser Raum, führt eine Wendeltreppe und Falltüren im oberen Stock meine eigentliche Dachshöhle oder Schwalbennest.
Als Inspirationsquelle besaß das Häuschen ähnliche Qualitäten wie das nahegelegene Glaserhäusle. Es heißt, bei klarer Wetterlage reiche der Blick sogar bis zu den alpinen Giganten Eiger, Mönch und Jungfrau im Berner Oberland.
Die Aussicht hier ist fast zu schön. Ja. Sie genießt die wunderbare Aussicht, sagt aber gleichzeitig, das ist ihr unangenehm, weil von hier aus könne man ja den Bürgern der Stadt Meersburg tatsächlich in die Zimmer schauen. Jetzt, wenn man weiß, dass sie ja sehr kurzsichtig war, dann muss man sich fragen, wie hat sie das angestellt? Und da weiß man ja auch, sie hatte ein Fernrohr. Und mit diesem Fernrohr hat sie nicht nur die Landschaft eben sich angeschaut, offensichtlich hat sie auch gelegentlich mal einen der Bürger hier spazieren gehen sehen, wie auch immer.
Doch sehr lange konnte Droste Hülshoff ihre Dachshöhle nicht genießen. Sie kränkelte oft, hielt sich dann im Umkreis ihrer Schwester und deren Familie in der Burg Meersburg auf, wo sie schließlich am 24. Mai 1848, 51 Jahre alt, auch verstarb. Danach ging das Fürstenhäusle in den Besitz ihrer Schwester und ihrer beiden Nichten über. Es entstand ein länglicher Anbau zum historischen Gebäude. Dort wurde 1923 ein Droste-Museum mit Gedenkstücken der berühmten Dichterin eingerichtet. 1962 verkauften die letzten Nachfahren der Dichterin das Haus samt Inventar an das Land Baden-Württemberg. Inzwischen wurde bekannt, dass sich bereits vor der Geburt der Dichterin eine dunkle Familiengeschichte abspielte zwischen Drostes Vorfahren und den Fuggern, den Erbauern des Fürstenhäusles. Dazu Birgit Rückert.
Es ist überliefert, 1725 ein Vorfahr von ihr war auf Kavalierstour in Italien, wie es Adlige ja im 18. Jahrhundert unternommen haben. Und er kam dort angeblich auf dem Petersplatz mit einem Nachfahren der Fugger, die ja auch hier Fürstbischöfe waren, in Kontakt. Und durch eine Eheverletzung kam es zum Duell. Und der Vorfahr von Annette von Droste-Hülshoff hat den Fugger dann aus Versehen in Notwehr erstochen.
Höchstwahrscheinlich hat die Dichterin bei ihrem Hauskauf von dem tödlichen Unfall von 1725 gar nichts gewusst. Insofern hatte das kleine Haus im Weinberg keine negative Aura und blieb ganz ungetrübt ihr geliebter Rückzugsort.
Mein Kollege Gerd Michalek hat sich ganz besondere Orte am Bodensee angeschaut. Ja, hören Sie eigentlich den Frühling? Wenn die Vögel besonders laut sind, dann ist das meist ein Zeichen dafür, dass sie balzen. Ja, und dann kommt die Brutzeit. Die gucken wir uns jetzt genauer bei einer besonderen Vogelart an. Also, Hobby-Ornithologen aufgepasst, es geht gleich um Flamingos. Und wenn Sie jetzt glauben, wir reisen in die Karibik oder nach Afrika, dann liegen Sie falsch. Die Flamingos fühlen sich nämlich auch lustigerweise im Münsterland wohl. Da haben meine Kollegen Rudi und Rita Schneider sie beim Brüten beobachtet.
Wir befinden uns im westlichen Münsterland, oberhalb des Niederrheins. Auf der Deutschlandkarte so nah an der niederländischen Grenze, dass man schon fast rüberschauen kann. Und hier lebt jemand, dessen Heimat in unserer Vorstellung eigentlich die Karibik sein sollte. I honk honk to you, I click and clack too. I'm a great flamingo, that's how I say. I am a flamingo and I welcome you. Diese nette Einladung im karibischen Rhythmus, die können wir hier ernst nehmen. Hier, das ist das Wilbrocker Fen. Das ist eine unberührte Moorlandschaft, die eine ganze Flamingo-Kolonie als Heimat auserkoren hat. Das Wilbrocker Fen ist der nördlichste Flamingo-Brutplatz auf der Erde, erzählt uns die Biologin Regine Kern, die uns in der biologischen Station Zwillbrock begrüßt.
So richtig, wo sie herkommen, wissen wir das auch nicht. Gefangenschaftsflüchtlinge, vielleicht aus einem Zoo, einem Tierpark, einer privaten Haltung. Dann sind sie ausgewildert und brüten auch, brüten erfolgreich, kommen jedes Jahr wieder hierher.
Flamingos. Vor mehr als 40 Jahren haben sie sich das Zwillbrocker Fen als Brutplatz ausgesucht, erzählt Regine, und lädt uns zu einer Wanderung zur Flamingo-Insel ein. Der barrierefreie Weg führt durch eine wildromantische Moorlandschaft. Rundherum leben unter anderem mehr als 20 unterschiedliche Vögel und noch mehr Libellenarten. Während wir unsere Augen und Ohren auf 110% geschaltet haben, hören wir dieses. Das sind tausende Lachmöwen. Durch deren Hinterlassenschaften wird das Wasser stark mit Nährstoffen angereichert. Das ist eine gute Voraussetzung für viele Kleinstlebewesen, wodurch die Nahrungsgrundlage für die Flamingos geschaffen wird.
Die spazieren durch das Wasser, trampeln so mit ihren Beinen und halten den Kopf so unter Wasser, bewegen den so nach links und rechts und dabei wühlen sie den Schlamm auf und sammeln die Kleinstlebewesen aus dem Wasser heraus und fressen. Kinder sind ja immer ganz begeistert und fragen sich, mein Gott, wie lange kann der denn tauchen, und zählen dann mit und halten selber die Luft an und sind dann doch beeindruckt, wie lange so ein Flamingo den Schnabel unter Wasser hält bei der Nahrungssuche.
Dieser Nahrungsreichtum war wohl für die Flamingos der Grund, hier zu brüten. Vor uns lichten sich die Bäume und geben den Blick auf den See frei. Und über eine Treppe geht es auf einen höheren Standpunkt.
So, wir sind hier gerade an der Aussichtskanzel im Zwillbrocker Fen und von dort können wir über den See schauen. Und da sieht man schon einige Flamingos in der Ferne stehen, direkt an der Insel. Die großen rosa Knubbel, das ist toll, dass jedes Kind, jeder Besucher die sofort auf den ersten Blick identifizieren kann. Und das Erfolgserlebnis macht sie, glaube ich, auch so beliebt bei jedem. Flamingo, Flamingo.
Flamingo Flamenco. Bevor das Brüten hier losgeht, erzählt Regine, ist erst Brautschau. Und da tanzen die Männchen so unglaublich in Formation, als müsse man den Pokal bei Let's Dance gewinnen.
Das sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Alle marschieren in eine Richtung nach links. Dann wird gewendet, alle marschieren in eine Richtung nach rechts. Dann wird nur der Kopf gedreht, hin und her und hin und her. Dann wird der Oberkörper nach vorne gebeugt. Die Flügel werden aufgestellt. Dann kann man die Färbung der Flügel besonders schön sehen. Das ist sehr aufwendig und anstrengend. Und Es hat die Funktion, den Partner für das Jahr zu suchen. Und nur wer sich dort wirklich engagiert und Einsatz zeigt, dem traut man dann auch zu, das aufwendige, kräftezehrende Brutgeschäft auch wirklich durchzuhalten. Und der wird dann ausgewählt für als Partner für das Jahr.
Es ist unglaublich, bei diesem rhythmischen Walztanz fallen einem alle möglichen Melodien ein. Auch diese Klänge von Mozart. Was für ein Bild, als hätten sie eine Choreografie einstudiert. Mit diesem Tanz finden sie also hier die Partner für ein Jahr. Und das Ergebnis ist ganz einfach, ein einziges Ei.
Da wird so Schlamm und Material zusammengeschoben, dass so ein kleiner Vulkan entsteht, fast oben mit einer Mulderin. Darin wird dann das einzige Ei gelegt, was von beiden Elternteilen bebrütet wird.
Wenn die Flamingos fliegen, geben sie mit ihren 1,5 Metern Flügelspannweite ein imposantes Bild ab. Im Winter fliegen sie übrigens in die Niederlande, unter anderem an das Veluwe und an das Grevelingenmeer. Es fällt uns schwer, uns von diesem Schauspiel der pinkfarbenen Knubbel, wie Regine sagt, zu lösen und weiter in der Moorlandschaft zu wandern.
Der Weg führt uns an einer Attraktion hier in Zwilbrock auch noch vorbei. Die Kirche St. Franziskus, die Barockkirche, eine sehr schöne Kirche hier, direkt an der Grenze gelegen, sollten wir auf jeden Fall auch mal reingehen.
Die Abteikirche in Zwilbrock gilt als barocke Perle des Münsterlandes, deren Geschichte bis 1651 zurückreicht. Karl-Heinz Oriens wartet auf uns und erzählt, wie das eigentlich schlichte Kirchenschiff zu einem barocken Kleinod wurde.
Diese Innenausstattung ist wirklich wie so eine Art Bühne hier reingestellt. Eine Liturgie war wirklich damals auch so eine Art himmlisches Theater.
Alle Barockelemente, so erzählt Karl-Heinz Oriens, sind im Gegensatz zu den süddeutschen Kirchen komplett aus Holz gestaltet und auch von einem Künstler gefertigt. Stichwort himmlisches Theater, die große Retabel des Hochaltars ist tatsächlich eine Wechselkulisse.
Dort ist ein ganz großes Gemälde, dort sehen wir sein Kreuzigungsgemälde. Das können wir in der Weihnachtszeit zur Seite schieben. Und dann schieben ein anderes Bild da in den Fokus. Das ist dann so die Anbetung der Hirten, eine Krippenszene, die dann dargestellt wird.
Karl-Heinz Oriens ist der Organist. Er spielt das Instrument gerade im Hintergrund und erzählt uns, warum diese Orgel ein barockes Juwel ist.
Äußerlich eines der schönsten Orgelprojekte, die wir hier in Westfalen haben. Auch einheitlich von der Farbe, von den Proportionen, passend zur Kirche gebaut. Und wir haben heute hier eine Orgel mit 24 Registern, auch mit Pedalregistern, sodass man eigentlich so alles, was im Barock komponiert wurde, gut darauf spielen kann.
Für die Gottesdienstbesucher, so meint er abschließend, gab und gibt es immer schon eine alte Tradition.
Nach dem Hochamt gehen die Leute ganz gerne in den Frühschoppen, um da noch ein bisschen zusammenzubleiben, ein bisschen zu klönen, was so in der Woche passiert ist oder was noch zu passieren hat.
Und das machen wir jetzt auch, denn direkt neben der Barockkirche ist das Restaurant Kloppendiek. Marion Schuppmann begrüßt uns. Ihre Familie betreibt diese Gaststätte schon seit Generationen.
Der Kloppendiek ist seit 1904 mit Poststation sozusagen ein Café mit Vergrünning. Das ist noch aus dem Holländischen und das heißt, dass da auch Alkohol verkauft werden darf.
Und neben einem kühlen Bier oder einem feinen Wein als Frühschoppen gibt es auch aus der Küche eine Zwilbrocker Forelle.
Diese Forelle kommt wirklich aus Zwilbrock, aus dem Angelteich hier in Zwilbrock. Die Forelle wird in Folie gegart. Die wird einfach nur ein bisschen mit Kräuterbutter, Salz und Zitrone. Dann wird die gedämpft. Also es ist keine gebratene Forelle.
Den Gästen im Kloppendiek empfiehlt Marion gerne, wenn die kleinen Flamingos beringt werden, das müsst ihr gesehen haben. Stimmt, an diesen Ringen kann man weltweit herausfinden, wer da fliegt
und woher er stammt. Dann wollen wir zum Abschluss nochmal Regine hören, die uns erzählt, wo die Zwilbrocker Flamingos außer in die Niederlande noch hinfliegen.
Da kriegen wir ganz spannende Meldungen von Beobachtungen von einem Flamingo mit Ring aus Zwilbrock, zum Beispiel der am Mont Saint-Michel in der Bretagne sitzt. Oder es gibt einen Flamingo, der jetzt am Mittelmeer bei seinen Kollegen in Portugal irgendwo sitzt.
Und vielleicht davon träumt, wieder mal nach Zwilbrock zu fliegen, um dort ein Tänzchen zu wagen.
Im Münsterland waren meine Kollegen Rita und Rudi Schneider unterwegs. Und wenn das jetzt so ein bisschen Frühlingsgefühle bei Ihnen ausgelöst hat, dann behalten Sie sich das gerne bei. Wir schauen uns gleich eine Stadt in Spanien an, in der der Frühling größer gefeiert wird als Weihnachten und Ostern zusammen. Rosalía mit Di Mi Nombre. Die Spanierin ist eine der erfolgreichsten spanischsprachigen Sängerinnen weltweit und wurde dafür unter anderem mit 4 Grammys ausgezeichnet. Und mit der nächsten Band nähern wir uns der Stadt, die wir uns gleich genauer anschauen. La Cabra Mecánica haben ihr allerletztes Konzert vor wenigen Monaten in Valencia gespielt.
Se las comieron las ratas, esta noche no hay croquetas. Cuando mi olla está triste y vacía, tu recuerdo me alimenta. No me apetece buscarme la vida, busca tú a ver si la encuentras. Y así de paso le pasas una manita, tú eres mi única riqueza. Tú, ru, 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 ru. Eres mi única riqueza. Tú, ru, 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 ru. Eres mi única riqueza. Mi fuente principal de vitaminas, minerales, copa y puro de sobremesa, tú eres mi única riqueza. sobran tablas, me falta pista, me sobran piernas. Soy un náufrago en una palangana, no hay mensaje en mi botella. No me apetece buscarme la vida, busca tú a ver si la encuentras. Y así de paso le pasas una manita, tú eres mi única riqueza. Turururururu, eres mi única riqueza. Turururururu, eres mi única riqueza. Mi fuente principal de vitaminas, minerales, proteínas, mi copa y puro de sobremesa. Tú eres mi única riqueza.
In keine spanische Stadt reisen so viele Touristen wie nach Barcelona. Valencia, weiter südlich an der Mittelmeerküste, ist ein bisschen weniger beliebt, hat allerdings Dinge zu bieten, die Barcelona nicht hat. Zum Beispiel wurde da Paella erfunden. Valencia ist die Heimat des berühmten spanischen Architekten Santiago Calatrava, der hier atemberaubende futuristische Bauten errichtet hat. Und außerdem ist Valencia die grüne Hauptstadt der EU, weil besonders nachhaltig. Und dann gibt's da noch die Fallas, ein riesiges Frühlingsfest, das so bombastisch und laut daherkommt, dass es alle anderen Feste wie Weihnachten oder Ostern klein und unbedeutend erscheinen lässt. Meine Kollegin Vanya Budde berichtet aus Valencia, einer Stadt im Ausnahmezustand.
Der Boden bebt, die Trommelfelle flattern, die Luft füllt sich mit dem Geruch von Schießpulver. Es ist Frühling in Valencia, Spaniens drittgrößte Stadt, feiert die Fallas. Sehen kann man das tägliche, ohrenbetäubende Feuerwerk auf dem Rathausplatz nicht. Die sogenannte Mascleta zieht dermaßen viele Schaulustige an, dass die meisten in den umliegenden Straßen feststecken. Der Begeisterung der Menge tut das keinen Abbruch. Mittendrin schiebt Mariam ihren kleinen Sohn Lukas im Kinderwagen durch die mit den Resten von Knallkörpern übersäten Straßen. Die stolze Valencianerin trägt ein goldenes Brokatkleid aus dem 18. Jahrhundert mit Korsett und grünem Mieder. Die Haare hat sie hochgesteckt und mit einem goldenen Kamm geschmückt. Dazu große Ohrringe und goldenes Schultertuch. Mit den Trachten wird an den Ursprung der Fallas vor 300 Jahren erinnert. Der kleine Lukas verschläft das Spektakel, während Touristen sich die Ohren zuhalten und vor Schreck große Sprünge machen, wenn ein Knallkörper in ihre Richtung geworfen wird.
Es ist ein Fest voller Freude, mit viel Farbe, viel Lärm, vor allem wegen der Knallkörper, aber auch wegen der Musikbands. Also ist es ein sehr fröhliches Fest und sehr offen für alle, denn alles, wirklich alles, findet auf der Straße statt.
Die Fallas werden von Nachbarschaftskomitees organisiert. Sie stellen die Musikgruppen, die die Trachtenumzüge begleiten. Man huldigt mit abertausenden Blumenopfern einer Statue der Heiligen Jungfrau vor der Kathedrale und die Zahl der Feuerwerke ist kaum überschaubar. Mittags, abends, nachts und auch am frühen Morgen fliegen die bunten Raketen.
En Fallas lo bueno que tiene es eso, que es el único momento del año en que te encuentras con mucha gente que no verías en otras épocas.
Das Gute an den Fallas ist, dass dies der einzige Moment im Jahr ist, in dem sie viele Leute treffen, die sie sonst nicht sehen. Viele Valencianer, die in anderen Städten oder außerhalb von Europa leben, nehmen sich diese Tage im März frei, um zu den Fallas zu kommen. An diesen Tagen gibt es keine Ausreden, um nicht dabei zu sein. Nein, du kannst müde sein oder krank, es spielt keine Rolle. Du musst rausgehen, dich mit Freunden treffen, dabei sein. Die Fallas sind für die Valencianer 100-mal wichtiger als Weihnachten, Ostern oder jede andere Feier. Es gibt nichts Vergleichbares. Für uns Valencianer dreht sich alles um die Fallas.
Son 100 veces más importantes que la Navidad, que la Pascua y cualquier otra fiesta, es porque no hay nada en comparación con eso. Para aquí, para los valencianos, todo lo que hay que centrarse es en las fallas.
Stadtführer Carlos García führt eine Gruppe Touristen in die Geheimnisse des großen Festes ein. Treffpunkt ist der Mercado de Colón, die große Markthalle aus roten Backsteinen mit ihren prachtvollen, an die Werke des spanischen Architekten Antoni Gaudí erinnernden Fassade ist eines der schönsten Jugendstilgebäude Valencias. Aber Carlos hat heute andere Ziele. Nur wenige Minuten dauert der Fußmarsch durch das Russafa-Viertel, das bei Nachtschwärmern beliebt ist. Dann ist die Gruppe an einer haushohen Figur aus Holz, Plastik und Pappmaché angekommen. Bis zu 800 dieser Statuen werden während der Feiers in der ganzen Stadt errichtet. Ähnlich wie die Motivwagen im deutschen Karneval nehmen sie aktuelle politische Ereignisse satirisch aufs Korn. In diesem Jahr sind der Klimawandel und Putins Angriffskrieg auf die Ukraine oft ein Thema. Auf Holzfeuern köchelt Paella in wagenradgroßen, rußgeschwärzten Pfannen. Die Paella wurde hier in Valencia erfunden, denn rund um die Stadt wurde und wird viel Reis angebaut, erklärt Carlos.
Alle Falleras haben neben ihren Figuren Zelte aufgestellt, wo sie sich zum gemeinsamen Essen treffen, Musik hören und eine Bar mit Getränken haben. Die Nachbarn und Familien kommen zusammen, um ihre Paella zu machen, und jede Familie macht sie ein wenig anders und man bewertet die Paella dann. Man kocht sie auf dem Boden, auf dem Asphalt, auf Holz. Denn die traditionelle Paella wird immer auf Holz und sehr, sehr langsam gekocht. Es ist üblich, sie sonntags zu machen und sie gemeinsam in der Familie zu essen.
Lo habitual es hacerla los domingos y hacerla todos juntos en familia.
In Valencia kann man lernen, wie man eine gute traditionelle Paella macht. Bei Luis Castro zum Beispiel. Er ist Koch und bietet im Valencia Club Coquina Paella-Kurse an. Der Workshop beginnt mit dem Gang zur Markthalle in der Nachbarschaft. Die Paella war ursprünglich ein günstiges Resteessen der Reisbauern, erklärt Luis.
Also versuchen wir, die Zutaten von lokalen Produzenten zu kaufen. Das hier ist unsere Markthalle. Der Zentralmarkt ist 20 bis 30 Mal so groß wie dieser. Aber dieser hier ist sauber und wirklich schön. Der Markt heißt Mercado del Giros.
Große, flache, grüne Bohnen kommen heute in die Paella, aber auf keinen Fall Fisch, Garnelen oder etwa, Höhepunkt der Geschmacksverirrung, Chorizo oder andere Wurst. Nein, in die typisch valencianische Paella gehören zum Reis mit Safran nur Hühner- und Kaninchenfleisch. Luis macht an einem Stand Halt.
Hier, Miguel, is our Chicken Master.
Miguel ist unser Hühnermeister. Und schau mal hier, die Kaninchen. Die kaufen wir auch immer hier. Denn wie du siehst, ist der Kopf noch dran, damit man die Zähne sehen kann. Damit man weiß, dass es keine Katze ist.
Beim Kochkurs wird klar, eine Paella erfordert Genauigkeit und Geduld. Erst das Fleisch anbraten, dann an den Rand schieben, eine Brühe zaubern, den Reis zugeben, auf keinen Fall umrühren. Paella ist kein Risotto, mahnt Luis die Teilnehmer in ihren langen Schürzen immer wieder. Nach 3 Stunden Kochkurs ist die Paella fertig und schmeckt. Die Gruppe verspeist sie gemeinsam an einer langen Tafel, wie die Einheimischen während der Feiers auch. Zurück zur Fayas-Führung mit Carlos García. Der 27-Jährige liebt seine Stadt mit ihren fast 800.000 Einwohnern, ihren prächtigen alten Palästen und mondänen Geschäften, den breiten, eleganten Boulevards, den engen Kopfsteinpflastergassen in der Altstadt und dem betäubenden, süßen Duft nach Orangen- und Zitronenblüten.
Utilizo bicicleta mucho, es una ciudad muy plana. El Jardín del Turia, lo que era el río.
Ich fahre viel Fahrrad. Es ist eine sehr flache Stadt und der Turia-Garten, der aus dem ausgetrockneten Fluss entstanden ist und in einen Park umgewandelt wurde, ermöglicht es, sich sehr leicht mit dem Fahrrad zu bewegen. Das gefällt mir am meisten. Auch, dass es von allem etwas gibt. Wenn ich entspannt spazieren gehen möchte, kann ich das tun. Aber wenn ich Kultur suche oder Unterhaltung, gibt es auch das. Es gibt von allem ein bisschen.
Der Jardín del Turia ist ein Park, der Valencia von West nach Ost durchquert. Angelegt im alten Bett des Turia, nachdem der Fluss umgeleitet wurde. Er hatte die Stadt zuvor regelmäßig überflutet. Die damalige Verwaltung plante hier eine Stadtautobahn zu bauen. Doch nach massiven Protesten der Bürger entstand diese grüne Lunge der großen Stadt. Der Jardín del Turia wurde 1986 eingeweiht und wird von den Valencianos seitdem fleißig genutzt. Per Fahrrad, Elektroroller, zu Fuß, mit Hund oder ohne. Es gibt einen großen Kletterspielplatz für Kinder, Teiche und Brunnen 18 Brücken überspannen die Grünfläche, die im Flussbett mehrere Meter unter dem Straßenniveau liegt.
I like everything actually. It's clean, it's secured, different than other cities in Spain.
Ich mag eigentlich alles an Valencia. Es ist sauber, es ist sicher, anders als andere Städte in Spanien.
Sagt Ali Dib, der vor vielen Jahren aus dem Libanon nach Valencia gekommen ist. Er kommt an freien Tagen gern mit seiner kleinen Hündin Lola hierher, erzählt Ali, während er mit einer Gruppe Touristen durch den Jardín del Turia radelt. Der beste Weg, Valencia zu entdecken, ist so eine geführte Radtour.
And also here you can have access to the park, to the Central Park, which is the largest park in Europe.
Und hier hast du den größten Park Europas, 9 Kilometer lang, mitten in der Stadt, mit leichtem Zugang von überall her. Egal, wo du in der Stadt gerade bist, in 3-4 Minuten bist du hier im Turia und kannst dem Chaos, dem Verkehr entfliehen und einfach deine Zeit im Park genießen. Valencia wurde zur grünen Hauptstadt Europas 2024 gewählt, weil es mehr als 120 Kilometer Fahrradwege in der Stadt gibt.
Chaos from traffic and you can just be enjoying your time in the park. It was elected as the green capital city of Europe because it has more than 120 kilometers of cycling lanes in the city.
De hecho, el reconocimiento de capital verde europea es por el esfuerzo colectivo.
Tatsächlich ist die Anerkennung als grüne Hauptstadt Europas das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen. Nicht nur der Stadtverwaltung, nicht nur der Regierung, sondern der gesamten Bürgerschaft. Wir haben diesen Weg vor vielen Jahren eingeschlagen.
Ya iniciamos este camino hace muchísimos años.
Sagt Paula Jobit, Stadträtin für Tourismus und Innovation. Valencia sei von der Natur reich beschenkt, schwärmt sie beim Gespräch im prachtvollen Rathaus. Da sind das milde Klima und klare Licht des Mittelmeeres, endlose Strände und das Naturschutzgebiet Albufera mit seiner großen Lagune gleich vor der Haustür. Im Hinterland dann die Berge, zum Wandern, Klettern, Mountainbiken. Zudem sei Valencia umgeben von der Huerta, einem traditionellen Gebiet des Obst- und Gemüseanbaus, dessen Produkte man täglich frisch in den Markthallen finde.
Tenemos más de ciento y pico kilómetros de carril bici en la ciudad.
Die Fahrradwege führen vom Zentrum aus in alle Stadtteile, sogar in die Dörfer im Norden und im Süden Valencias, die sich künftig so mit dem Großraum verbinden sollen, ohne dass man das Auto braucht. Und wir fördern auch den öffentlichen Verkehr sehr. Wir sind erst seit dem Sommer im Amt und haben im Haushalt für das Jahr 2024 mehr als 60 Millionen Euro für neue grüne Infrastrukturen vorgesehen.
Tenemos más de 60 millones de euros destinados a nuevas infraestructuras verdes.
Das ziehe auch Touristen an, denen das Thema Nachhaltigkeit bei der Urlaubsplanung wichtig ist. Ob es Spaniens drittgrößte Stadt aber wie geplant schafft, bis 2030 klimaneutral zu werden, ist fraglich. Umweltschützer kritisieren, dass Valencia seinen Hafen ausbauen will, was den CO2-Ausstoß erhöhen würde. Dennoch, sehr grün und fahrradfreundlich ist Valencia heute schon. Auf der Radtour durch den Turia-Park hält Ali Dib nun an einer Gruppe von Gebäuden, die wie eine futuristische Siedlung auf einem fremden Planeten wirken. Organische Formen, die an riesige Meereswesen erinnern, die an ein fernes Ufer kriechen. Gläserne Kuppeln, helle Oberflächen spiegeln sich in großen, flachen Wasserbecken.
Impressive. So, here we are now in the modernist part in Valencia, in the city of arts and sciences.
Hier sind wir jetzt im modernistischen Teil von Valencia, in der Stadt der Künste und Wissenschaften. Sie wurde zwischen 1999 und 2009 von dem berühmten spanischen Architekten und Bauingenieur aus Valencia, Santiago Calatrava, erbaut und besteht aus 6 verschiedenen Gebäuden.
Also known as the Opera House. Next to here you have the Hemispheric.
Von Calatravas Komplex, der die Vereinigung von Wissenschaft und Technik mit Kunst und Natur versinnbildlicht, sind es nur noch wenige Kilometer bis zum Strand. Der rot markierte Fahrradweg führt am Hafen vorbei. Dort sitzen die 38-jährige Soles und ihre Freunde vor einer urigen Kneipe in der Sonne, bei Bier und Tintenfischbrötchen. Diese Bocadillos de Calamares sind eine Spezialität der Stadt am Meer.
Hier in Valencia ist das Wetter toll. Wir haben den Strand, mediterranes Essen. Mal sehen, was fällt mir noch ein? Die Leute, die Mentalität der Leute. Sie sind sehr offen. Wie du siehst, bereit, spontan Interviews zu geben.
entrevistas cuando sea.
Die Fallas, erklären Solles und ihre Freunde, sind eine uralte Tradition, wahrscheinlich noch viel älter als das 18. Jahrhundert, in dem sie erstmals offiziell gefeiert wurden.
Una tradición de que los antiguos.
Das geht auf die Tischler zurück, die Möbel herstellten. Am Tag des heiligen Josefs, ihres Schutzpatrons, brachten sie alte Möbel auf die Straße und verbrannten sie. Damit vernichteten sie symbolisch das Alte und Schlechte des vergangenen Jahres. Es war wie eine Erneuerung, indem man alles Schlechte verbrannte und mit dem Guten neu begann.
Y entonces era como una renovación, ¿no? Como el volver a renacer quemando todo lo malo y empezando con lo bueno.
Über die Jahrhunderte seien die großen Puppen hinzugekommen und die satirische Kritik an den Ereignissen des vergangenen Jahres. Doch beim Verbrennen sei es geblieben.
Am 19. März wird alles verbrannt, mit einem Feuerwerk. Das ist sehr laut, ja. Wir mögen es, wenn es laut ist.
Que se oiga bien fuerte, sí.
Solles und ihre Freunde bestellen noch ein Bier und winken zum Abschied. Der Radweg führt weiter hinaus aus der Stadt zu den Stränden im Süden Valencias. Am späten Abend leuchtet der Himmel über der Stadt rot. Die Fallas gehen zu Ende. Hunderte Figuren, viele davon mehrere Stockwerke hoch, werden unter den Argusaugen der Feuerwehr verbrannt. Alle, bis auf eine einzige. Diese wird von einer Jury auserkoren und für die Nachwelt aufbewahrt. Die anderen gehen in einem riesigen Autodafé in Flammen auf. In dieser Vergänglichkeit, hatte Carlos gesagt, liege die eigentliche Schönheit der Fallas.
Und auch diese Sendung ist vergänglich. Mit dem Besuch in Valencia von Vanya Budde endet unser Sonntagsspaziergang heute. Nächste Woche dann gerne wieder, wenn Sie wollen. Und in der Zwischenzeit können Sie mir sehr gerne eine Mail schreiben an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Kritik und Anregungen sind da immer herzlich willkommen. Ich bin Laura Kingston und sage Tschüss und bis bald.